Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Riva.
Guten Abend und willkommen.
Auch von mir einen guten Abend.
An einem Tag, an dem Russland erneut mit dem Einsatz von strategischen Atomwaffen drohte. Man werde sich notfalls damit verteidigen, hieß es heute aus Moskau. Und zwar Gebiete verteidigen, die Russland in der Ukraine besetzt hat. Im Osten des Landes, in den Regionen Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson laufen seit dem Wochenende Referenden über den Anschluss an Russland. Eigentlich sind Referenden ja ein Mittel der direkten Demokratie, aber diese hier sind völkerrechtlich völlig illegal. Morgen gibt es die endgültigen Ergebnisse. Erste Auszählungen liegen aber bereits bei fast 100% für einen Anschluss an Russland. Natürlich. Entscheidend ist dabei aber weniger der Wille der Bevölkerung, sondern das, was Putin daraus liest, der russische Präsident. Denn demnach wären die Gebiete dann ja russisches Staatsgebiet und das sei notfalls eben mit allen Mitteln zu verteidigen. Ina Ruck.
Wahlhelfer transportieren die Urnen in Dörfer und Städte. Bewaffnete Soldaten der russischen Armee sind immer dabei. 5 Tage lang ließ Moskau abstimmen, in den besetzten Gebieten der Ukraine, ohne Einwilligung der Ukraine, mitten im Krieg. Das ist nicht legal, was sie machen, sagt sie. Dass jeder sehen kann, wie ich hier abstimme. Wieso, sagt sie, ich bin aus der Ukraine, aber ich will eine russische Ukraine. Auch in Mariupol gehen sie von Haus zu Haus. Die bewaffneten Soldaten seien als Schutz dabei, heißt es. Doch manche mögen es auch als kleinen Hinweis verstehen, wie sie besser wählen sollten. Pseudo-Referendum, sagt der Bürgermeister von Mariupol, der aus der Stadt fliehen musste. In jedes Dorf kommt einer mit einem Maschinengewehr und sie sagen dir, du sollst wählen. Ja, was soll man denn dann machen? Die Auszählung begann um 16 Uhr, wie hier in Donetsk. Schon nachmittags schlossen die Wahllokale wegen des Beschusses, sei es abends zu gefährlich auf der Straße. Die ersten Hochrechnungen kamen schon kurz darauf und überraschten niemanden. In allen Gebieten um die 90% der Stimmen für den Anschluss an Russland. Uns geht es vor allem um die Rettung der Menschen in diesen Gebieten, in denen wir die Referenden durchgeführt haben. Das ist für uns alle das Allerwichtigste, für die ganze Gesellschaft, für das ganze Land. Seit Putins Befehl zur Mobilmachung werden überall im Land Reservisten eingezogen. Diese Bilder veröffentlicht das Verteidigungsministerium. 300.000 Mann, heißt es, sollten zunächst eingezogen werden. Am Sonntag hatte Patriarch Kirill bereits eine Art Motivationspredigt gehalten. Wenn ein Mensch, geleitet von Pflichtbewusstsein, von dem Eid, den er geleistet hat, seine Aufgabe erfüllt, und wenn er dabei stirbt, dann ist das zweifellos ein Opfer. Er opfert sich für andere. Und deshalb glauben wir, dass dieses Opfer diesen Menschen von allen Sünden reinigt, die er im Leben begangen hat. Diese Proteste zeigt das Staatsfernsehen nicht. In der Kaukasusrepublik Dagestan protestieren vor allem Frauen gegen die Mobilmachung. Doch wenn Russland nun, und so scheint es beschlossen, sich 4 weitere Gebiete der Ukraine völkerrechtswidrig aneignet, wird es noch viel mehr Soldaten benötigen. Angriffe auf die annektierten Gebiete wird der Kreml dann als Angriff auf Russland selbst auslegen.
Und sollten die besetzten Gebiete von Russland in den kommenden Tagen tatsächlich basierend auf diesen Referenden annektiert werden, dann könnten dort unzählige Männer Gefahr laufen, von der russischen Armee rekrutiert zu werden. In Russland selbst sorgt die Mobilmachung seit Tagen für einen Exodus vor allem junger Wehrfähiger. Die Grenzschutzagentur der EU, Frontex etwa, die meldete heute 30% mehr Einreisen aus Russland in die Europäische Union als noch vor einer Woche. Die meisten wollten nach Finnland und Estland, aber auch in andere an Russland angrenzende Länder fliehen junge Russen, etwa nach Georgien, wenngleich auch hier Teile des Landes von russischen Truppen besetzt sind. Judith Schacht berichtet.
Georgien, eine der Anlaufstellen für Russen, die vor dem Krieg fliehen. Viele Tausende sollen seit Ende Februar über die Grenze gekommen sein. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Jetzt werden es aber mehr seit Putins Ankündigung der Teilmobilmachung. Deswegen sind auch Sascha und Mascha aus Moskau geflohen und jetzt bei Freunden in Tiflis. Zu groß die Angst, dass Sascha eingezogen wird. Wegen der Mobilisierung habe ich natürlich Angst um mein Leben. Und da ist auch die Angst, reingezogen zu werden, in diesen Krieg zu ziehen, den wir überhaupt nicht unterstützen. So schnell wie möglich sind die beiden los, mit zwei Rucksäcken. Per Anhalter sind sie über die Grenze. Alle Auslandsflüge waren schon ausgebucht. Mascha ist erleichtert. Jetzt fängt für uns ein sichereres und angenehmeres Leben an, als das bisher in unserer Heimat der Fall war. Wie sie suchen viele Russen Ruhe und Frieden in Georgien. Doch im kleinen Nachbarland, in dem Russland seit langem Gebiete okkupiert hat, kippt wegen der vielen Russen der Frieden, befürchtet die Journalistin Elisu Kiladze. Ein großer Teil der Bevölkerung Georgiens glaubt, dass Russland der Besatzer ist. Es gibt wenige Georgier, die glauben, dass Russen Gäste sind. Wir betrachten sie als Besatzer. Georgier wie Data Gurdjieff wollen deshalb ein klares Zeichen setzen. Damit Russen in seine Bar dürfen, müssen sie zuerst Fragen beantworten. Er erteilt dann eine Art Visum, wie er es nennt. Ich habe Putin nicht gewählt, er ist ein Diktator. Ich verurteile die russische Aggression in der Ukraine. Marius ist Russe. Er hat alle Fragen wie gewünscht beantwortet, ist deshalb willkommen. Ein Visum für Russen, so wie in seiner Bar, das hätte Data Gurdjieff gern für ganz Georgien. Dass jetzt noch mehr Russen kommen, bereitet ihm Sorge. Ich will nicht, dass diese Russen hierher kommen. Sie müssen verstehen, dass Georgien ein kleines Land ist, so groß wie Bayern, und wir können nicht Hunderte oder Tausende Menschen aufnehmen, die Feinde unseres Landes sind. Auch die meisten Georgier, die Datas Bar besuchen, geben ihm recht.
Ich glaube, die Russen sollen ja in Russland bleiben und gegen Putin, gegen diese Diktator kämpfen. Sie sollen gegen diese Tyrannei kämpfen.
Vorerst bleibt es dabei. Massive Schlangen am Grenzübergang und eine Begrenzung wird es vorerst wohl nicht geben.
Und darüber habe ich vor der Sendung mit Margarete Klein gesprochen, Russland-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Abend, Frau Klein.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Immer mehr junge Männer fliehen vor dieser Mobilmachung in Nachbarstaaten aus Russland. Wie gefährlich kann das für Putin werden?
Das ist im Moment noch nicht abschätzbar. Wir sehen, dass die Entscheidung unpopulär ist, die Teilmobilmachung auszurufen, auch wenn sie gar keine Teilmobilmachung ist. Wir sehen einzelne Proteste in großen Städten und in den Regionen, in denen vor allem die ethnischen Minderheiten eingezogen werden, wie Dagestan und Buryatien. Das alles trifft aber auf eine Gesellschaft, die atomisiert ist und der es einer Opposition fehlt, die horizontal auch Strukturen in die Gesellschaft hinein hat. Und auf ein Regime, das gerade die Repressionsschraube im Moment massiv anhebt. Beispielsweise soll das Budget für die internen Sicherheitsdienste und Strukturen in Zukunft um 50% angehoben werden. Und das Strafmaß zum Beispiel für Desertierende wird auf 10 Jahre erhöht. Und zugleich wird versucht, mit so einem Narrativ wieder zu mobilisieren für das Regime, zugunsten des Regimes, dass man argumentiert, man kämpft in der Ukraine ja gar nicht mehr gegen die Ukraine, sondern letztendlich schon gegen den Westen.
Nun gab es bis vor kurzem in Russland ja eine Menge Zustimmung, so schien es zumindest, für diesen Ukraine-Kurs von Putin. Aber jetzt rückt der Krieg eben spürbar näher ran. Ändert sich diese Zustimmung dadurch?
Also es ist so, dass diese Vorstellung, dass es eine militärisch begrenzte Spezialoperation sei, ohne Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung in Russland, jetzt letztendlich sich nicht als real erwiesen hat. Und es ist auch so, dass einer der Pfeiler von Putins Legitimität und auch von Popularität wegbricht, nämlich der, dass er Russland zu einer militärischen Großmacht gemacht hat. Denn die ukrainische Gegenoffensive in Kharkiv hat gezeigt, wie wenig stark die russischen Streitkräfte eigentlich sind. Wie gefährlich das wird, wird sich in Zukunft erst zeigen. Im Moment, wie gesagt, sind die Proteste noch lokal und werden massiv niedergeschlagen. Wenn es allerdings zu einer Generalmobilmachung käme und die Fluchtbewegung anhielte, könnte durchaus dieses Protestpotenzial größer werden.
Und welche Fliehkräfte könnten da entstehen?
Also das eine ist ja, man sieht im Moment Flucht, dann Protest. Aber wie gesagt, das ist alles noch sehr begrenzter Rahmen, eben weil dieses Regime massive Repressionsmöglichkeiten hat. Und die Flucht derjenigen, die nicht einberufen werden, reduziert letztendlich auch das Protestpotenzial in Russland.
Und in den ethnischen Minderheiten, gerade an den Rändern des großen Landes?
Das ist tatsächlich so, dass die Vertreter der ethnischen Minderheiten überproportional eingezogen werden und auch sterben. Es gibt eine Zahl, die von einem Internetportal Fribourgeoisie genannt wurde, dass auf jeden getöteten oder gefallenen Moskauer 87,5 gefallene Dagestani und 275 gefallene Buryaten kommen. Das ist in diesen Republiken zunehmend ein Protestpotenzial, das so die allgemeine Stimmung auffasst, dass man sozioökonomisch ohnehin vom Zentrum in Moskau liegen gelassen wird. Aber wie gesagt, diese Proteste werden im Moment massiv niedergeschlagen.
Nun endeten heute diese Scheinreferenten, muss man es ja nennen, in den besetzten Gebieten der Ukraine. Die sind ja nach allem, was wir erfahren, so offensichtlich manipuliert und völkerrechtswidrig. Und alle Welt kann das auch sehen. Warum ist das für Putin trotzdem wichtig?
Es legitimiert in den Augen Russlands oder der russischen Bevölkerung, soll es legitimieren, die Annexion, die jetzt wahrscheinlich folgen wird. Und das ist ein Teil zur Umsetzung der Maximalstrategie von Putin, denn es geht darum, die Staatlichkeit der Ukraine zu zerstören. Und das macht man sukzessive, zuerst mit der Krim und dann mit der Annexion von weiteren Teilen der Ukraine. Das ist sozusagen der Hintergrund, warum man es von russischer Seite aus macht.
Nun hat sich Putin ja alle Mittel vorbehalten, das heißt auch eben Atomwaffen. Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass er sich da tatsächlich auch damit das einsetzt?
Also er spielt mit dieser rhetorischen Drohung und es ist so, wenn wir uns die Doktrin angucken, dort steht drinnen in der Militärdoktrin, dass Nuklearwaffen eingesetzt werden können, wenn Russland selbst sich einem Angriff durch Massenvernichtungswaffen ausgesetzt sieht oder einem konventionellen Angriff, der die Existenz des Staates gefährdet. Und wenn man jetzt Gebiete aufnimmt, annektiert, die man noch nicht abgesichert hat, kann man so einen Vorwand natürlich rechtlich immer konstruieren. Die Frage ist, welchen Vorteil hätte das für Russland? Militärisch keinen, politisch wären die Kosten sehr, sehr hoch. Aber ich würde davor warnen, dass man diese Nuklearfrage sehr linear sieht, Einsatz von Nuklearwaffen oder gar kein Einsatz, sondern es geht um das Spiel mit der Angst und man kann dieses Spiel auf verschiedenen Ebenen spielen. Beispielsweise ein bewusst herbeigeführter Zwischenfall in einem ukrainischen AKW oder der Beschuss einer chemischen Fabrik, auch mit großen Auswirkungen auf die Bevölkerung, der dann gegenüber der ukrainischen Bevölkerung und der westlichen Bevölkerung zeigen soll, dass der Krieg nun mal so ist, wie Krieg ist. Und deswegen sei es besser, den Krieg zu beenden, zu russischen Bedingungen. Also es ist ein Spiel psychologischer Art, das hier gespielt wird. Wir können die Drohung nicht gänzlich ins Reich des Absurden abspielen, aber ich glaube, es sind eher die Stufen dazwischen, die realer sind.
Frau Klein, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen.
Herzlichen Dank.
Und wir bitten, die Tonqualität zu entschuldigen. Was spielte sich am Grunde der Ostsee ab? Die Erkenntnisse verdichten sich, dass der plötzliche Druckabfall auf den beiden Nord Stream Gas Pipelines nichts mit einem technischen Defekt zu tun hat, sondern möglicherweise mehr mit Sabotage im Stile eines Spionage-Thrillers. Aus mehreren Lecks steigt Methan auf und sprudelt an die Oberfläche der Ostsee. War es ein Anschlag und wenn ja, durch wen? Während die Ermittlungen noch laufen, sorgt das Thema Gas auch bei der Bundesregierung nach wie vor für Unruhe. Dominik Hebestreit.
Riesige Gasblasen steigen an der Wasseroberfläche der Ostsee auf. Bilder des dänischen Militärs, aufgenommen südöstlich der Insel Bornholm. Am Mittag bestätigt die dänische Energiebehörde, es handle sich um insgesamt 3 Lecks in den Pipelines Nord Stream 1 und 2. Ein bemerkenswerter Vorfall, denn die Rohre liegen in 70 Metern Tiefe und seien extrem robust. Es ist noch zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen, aber dies ist eine außergewöhnliche Situation. Es gibt drei Lecks, sogar mit einem gewissen Abstand zueinander. Deshalb ist es schwer vorstellbar, dass es sich hier um einen Zufall handelt. Beide Pipelines sind zwar mit Gas gefüllt, aber nicht in Betrieb. Die Lecks sollen sich nicht auf den deutschen Gasmarkt auswirken. Wirtschaftsminister Habeck bereiten ohnehin ganz andere Lecks Sorgen, nämlich Versorgungslücken im Strommarkt. Für Ende Januar rechnet er mit deutlich weniger Importen aus französischen Atomkraftwerken. Deswegen sollen Isar 2 und Neckarwestheim länger laufen, über die geplante Laufzeit zum Jahreswechsel hinaus, bis Mitte April.
Wir haben also kein Strommengenproblem, sondern ein Netzstabilitätsproblem. Da können die Atomkraftwerke ihren Beitrag leisten.
Der Koalitionspartner FDP will insgesamt mehr Strom produzieren, auch mit Kohlekraft. Klärungsbedarf gibt es außerdem bei den Streitthemen Gasumlage und Gaspreisbremse. Die Länder machen weiter Druck.
Noch immer ist die Gasumlage nicht weg. Es gibt keinen Gaspreisdeckel, es gibt keinen Deckel für Strom oder auch für Benzin. Und die Entlastung der Bürger steht im Moment noch völlig unabgesichert da. Wir brauchen eine wuchtige und große Lösung, die Vertrauen erzeugt und nicht kleines Karo, wie es derzeit gedacht wird.
Finanzminister Lindner hat inzwischen ein Finanzierungsmodell für eine Gaspreisbremse angekündigt, aber noch keine Details genannt. Der Wirtschaftsminister hört das trotzdem gern.
Vor allem habe ich zur Kenntnis genommen, dass jetzt offensichtlich Finanzierungsmöglichkeiten, alternative Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die vor 3 Monaten noch nicht da waren oder nicht gefunden wurden.
Viele fordern nun Tempo. Die Zeit drängt, doch Wirtschafts- und Finanzminister haben offenbar noch viel zu bereden.
Wenn es nach ihm ginge, liefe vieles anders als derzeit unter der Ampelregierung. Aber gut, das zu behaupten, gehört ja quasi auch zur Jobbeschreibung für Friedrich Merz als Oppositionsführer. Und schrille Töne gehören offenbar auch dazu, auch wenn er die umstrittene Aussage über Sozialtourismus von ukrainischen Flüchtlingen nun zurückzog. Sein Kerngeschäft als CDU-Vorsitzender besteht allerdings darin, konservative und liberalere Strömungen in der Partei zu vereinen und dafür zu sorgen, vor allem in den Städten wieder erfolgreicher zu sein. Den Job hatte auch mal eine, zu der Merz ein Verhältnis ähnlich wie das gegenwärtige Wetter hat. Heute Abend gab es ein Wiedersehen bei einem besonderen Termin. Gabor Hallas berichtet.
Am Abend wartet die Altkanzlerin, es geht um große alte Zeiten. Merz und Merkel eröffnen die Helmut-Kohl-Stiftung. Dabei muss der CDU-Chef heute ganz andere Fragen beantworten nach der Zukunft. Wohin steuert die CDU, konstruktive Opposition oder Populismus? Die Debatte hat Merz selbst angestoßen mit einem Interview. Bei Bild spricht er von Sozialtourismus, meint ukrainische Flüchtlinge, die zwischen Deutschland und Heimat hin und her reisen, aber Gelder kassieren. Belege liefert er keine und löscht den Tweet zum Interview schnell wieder.
Alexander Dobrin. Wenn ich da jemanden verletzt habe, dann bedauere ich das sehr. Ich bleibe allerdings dabei, darauf hinzuweisen, dass wir ein Problem haben. Und dieses Problem wird nicht kleiner, dieses Problem wird größer.
Knapp 1 Million ukrainische Flüchtlinge sind seit Kriegsbeginn nach Deutschland gekommen. Sie können Grundsicherung beantragen, also Hilfen auf Hartz-IV-Niveau. Wird hier betrogen? Das Arbeitsministerium hat dazu keine Erkenntnisse. Auch deshalb ärgern sich heute viele über einen Oppositionsführer Merz, der sich äußert, aber keine Fakten liefern kann.
Ich finde das anstandslos und schäbig. Ich habe dafür null Verständnis. Und ich finde auch Erklärungsversuche seinerseits inzwischen windelweich.
Dass in diesen Tagen diese Menschen übrigens auch durchaus unter Lebensgefahr zurück in die Heimat gehen, um beispielsweise ihren Ehemann oder Vater wiederzusehen, um dann zurück nach Deutschland in Sicherheit zu kommen. Dafür habe ich größtes menschliches Verständnis. Das als Sozialtourismus zu titulieren, ist absolut deplatziert.
War alles nur ein Ausrutscher, ein falsches Wort? Was treibt Friedrich Merz nur wenige Tage vor einer knappen Landtagswahl in Niedersachsen?
Solche Aussage bedient ganz klar den rechten Rand. Also mit dem rechten Blinker versucht er, mögliche AfD-Wähler zur CDU zu ziehen. Insofern war es eine Aussage mit ganz klarem Kalkül. Ein Friedrich Merz weiß genau, was er sagt und was er auch nicht sagt.
Und von rechts gibt es auch Beifall.
Friedrich Merz hat damit ein sehr wichtiges Thema angesprochen. Und dieser Sozialtourismus ist ja nichts anderes als eine direkte Folge der falschen Politik dieser Bundesregierung.
Will er diesen Applaus? Was will er überhaupt? Mal reist Friedrich Merz selbst in die Ukraine, gibt sich empathisch. Dann kämpft er auf dem Parteitag für eine Frauenquote. Ganz sicher nicht sein Lieblingsthema.
Trauen wir uns einen so kleinen Sprung nach vorn. Heute schon nicht mehr zu.
Und wettert am selben Ort gegen das Gender-Sternchen.
Dann kann man erwarten, dass Sie sich an die allgemein anerkannten Regeln in der Nutzung der deutschen Sprache, der Sprache von Goethe und Schiller, von Kant und Hegel, einfach an diese Regeln halten.
Ein Versuch, allen etwas zu bieten, konservativ zu sein und modern, konstruktiv und populistisch. Vielleicht stellt sich Friedrich Merz so eine Volkspartei vor.
Zum Auftritt von Friedrich Merz hat Christine Schwietzer vom Mitteldeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Friedrich Merz hat heute viel Applaus bekommen von der AfD. Das war kein kluger Redebeitrag mit Lösungsvorschlägen, das war Populismus. Merz hat sich damit keinen Gefallen getan. Laut auftreten, um dann schnell wieder zurückzurudern, das ist die Methode Trump. Die Inhalte kommen so beim Wähler nicht an. Dafür haben die Menschen hierzulande ein feines Gespür. Da wollte Merz den Konservativen Zucker geben und hat die Wähler in der Mitte verschreckt. Mal eben schnell eine Schlagzeile machen. Das ist ganz nebenbei gesagt Oldschool CDU. Den Parteifreunden in Niedersachsen, die im Landtagswahlkampf stecken, dürfte das wenig gefallen. Die Umfragen versprechen keinen Sieg. Dabei muss Merz liefern. Der SPD ein Land abjagen, wenn er Kanzler werden will. Die Konservativen, die ihn ins Amt getragen haben, wollen mehr Merz pur. Das ist richtig und wichtig. Die CDU braucht diese Wurzel und sie muss sie wieder sichtbarer machen. Nur bitte nicht so. Das Thema Zuwanderung ist dabei wie geschaffen für die Union, um den Markenkern wieder herauszuschälen. Wieder hat eine Regierung nicht wirklich im Griff, wer hierher kommt und wer hier bleiben darf. Damit könnte man die ohnehin schon angeschlagene Ampelkoalition noch ein bisschen vor sich hertreiben. Das Manöver heute war da wenig hilfreich. Wie soll Merz das Thema jetzt noch glaubwürdig besetzen? Politik aus dem Bauch heraus ist keine Empfehlung fürs Kanzleramt.
Die Meinung von Christine Schwietzer. Deutschland darf bei erneuerbaren Energien weiter staatliche Anreize darauf setzen. Dazu sagte Brüssel heute ja. Und damit jetzt zu dir, Jens, und weiteren Nachrichten.
Die für Wettbewerbsregeln zuständige Europäische Kommission genehmigte, dass die Bundesregierung den Ausbau von Solaranlagen und anderen erneuerbaren Energien zusätzlich fördert. Konkret sollen Maßnahmen für Solaranlagen auf privaten Dächern ausgebaut werden. Auch die Anpassung einer Marktprämie für Stromproduzenten wurde gebilligt. Die Bundesregierung will den Anteil Erneuerbarer am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf mindestens 80% steigern. Derzeit sind es knapp unter 50%. Wegen der Energiekrise sparen die Deutschen viel weniger. Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken rechnet damit, dass die Sparquote deutlich sinkt. Mehr dazu von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse.
Die Menschen in Deutschland sparen weniger. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es nicht können. Öl, Gas und Lebensmittel sind drastisch teurer geworden. Damit bleibt immer weniger Geld übrig, um es auf die hohe Kante zu legen. Im Corona-Jahr 2021 haben die Menschen in Deutschland noch etwa 15% ihres Einkommens gespart. Nun könnte diese Sparquote auf 9-10% einknicken. Es wäre das erste Mal seit 10 Jahren, dass die Sparquote der Deutschen unter 10% liegen würde. Ein Phänomen, das übrigens nicht nur die Armen trifft. Ein immer breiterer Teil der Bevölkerung wird durch die hohen Preise belastet.
Kuba ist von einem Hurrikan der Stärke 3 getroffen worden. Ian richtete dort schwere Schäden an. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde unterbrach der Wirbelsturm vielerorts die Stromversorgung, deckte Häuser ab und riss Bäume um. Derzeit bewegt sich Ian mit zunehmender Kraft auf die Westküste Floridas zu. Die Behörden dort riefen die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen.
Dass Handwerk goldenen Boden hat, das meint nicht nur, dass es sich fürs Portemonnaie lohnt, Tischler, Schuster oder Steinmetz zu werden, sondern auch, dass handwerkliche Jobs ein gewisses Renommee mit sich bringen. Hatten doch die Handwerksgilden und Zünfte des Mittelalters viel Gewicht in der Gesellschaft. Heutzutage jedoch beklagt die Branche, dass sich viele junge Menschen lieber für ein Studium anstelle einer Ausbildung entscheiden würden. Klar, Klappern gehört zwar auch zum Handwerk, aber tatsächlich ist der Bedarf nach Nachwuchskräften im Handwerk gewaltig. Christian Kretschmer war unterwegs mittendrin in Mainz und hat eine Frau begleitet, die sich für den Beruf der Steinmetzin entschieden hat und für einen ganz besonderen Arbeitsplatz.
Der Einstieg in den Arbeitstag ist noch unspektakulär, aber das wird nicht lange so bleiben.
Viele Leute sagen immer, es wäre der schönste Arbeitsplatz der Welt. Die haben uns aber noch nie einen ganzen Tag bei Wind und Wetter und Regen begleitet hier. Also von daher ist es nicht immer der schönste Arbeitsplatz der Welt.
Aber die Aussicht ist super.
Traumhaft.
Über den Dächern der Altstadt in 40 Meter Höhe gibt es für die Steinmetzin allerhand zu tun. Wind und Wetter setzen dem 1000 Jahre alten Denkmal zu. Heute restauriert Jennifer Schraut eine Steinsäule mit traditionellem Kalkputz. In ihren Händen liegt es, den Mainzer Dom vor dem Zerfall zu schützen und ihm dabei ein historisch akkurates, aber doch neues Gesicht zu geben.
Das macht mich schon ein bisschen stolz, wenn irgendwann meine Enkelkinder vielleicht mal, wenn ich welche habe, unten vorbeilaufen und dann sagen, da oben den Engelskopf oder den Kopf vom Martin, das hat die Oma gemacht. Das ist schon, ja, eine sehr schöne Vorstellung.
Nach dem Abitur hat sich Jennifer Schraut entschieden, etwas mit den Händen zu machen. Seitdem habe sie keinen einzigen Tag bereut, sagt sie. Steinmetzin, ihr Traumjob, in dem es immer noch kaum Frauen gibt.
Also ich sag mal, hier mit den Kollegen ist es okay, aber grundsätzlich im Handwerk, ich bin jetzt 25 Jahre im Job und habe schon viel erlebt. Also es ist immer so, dass man als Frau, es reicht nicht, wenn man gleich gut ist, man muss den Tick besser sein, um den Respekt zu bekommen. Als Frau im Handwerk reicht es nicht, wenn man im Stehen pinkeln kann, man muss im Handstand pinkeln können, ohne sich zu versauen.
Es ist kein leichter Job. Jedes Einzelteil muss mit der Denkmalpflegerin im Bistum begutachtet werden.
Jetzt sind ja die tollen alten Putze zum Vorschein gekommen,
ja,
mit den Farbresten.
Jennifer Schraut dokumentiert jede Maßnahme. So, dass nicht nur die Steine erhalten bleiben, sondern auch das Wissen darüber.
Gerade auch in der Denkmalpflege ist die Dokumentation ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, weil wir hier tatsächlich ja auch festhalten, welche Schäden wir vorfinden, in welchem Zustand jetzt hier zum Beispiel diese Galerie war und was wir dann gemacht haben, dass für folgende Generationen einfach festgehalten wird, warum wurde was ausgetauscht, was wurde gemacht, wie wurde es gemacht.
Doch dieses Wissen droht auszusterben. Wie in Mainz schließen immer mehr Ausbildungsstätten. Die Zahl der neu ausgebildeten Steinmetze in Deutschland ist im Laufe von Jennifer Schrauts Berufsleben um 80% gesunken. Das geht auch am Denkmalschutz nicht spurlos vorbei. Und das bereitet auch Denkmalpflegerin Diana Ecker Sorge.
Jetzt werden wir merken, dass nach und nach die guten, erfahrenen Handwerkerinnen und Handwerker langsam in Rente gehen oder und es kommt kein Nachwuchs nach. Und das ist wirklich dramatisch, ja, weil wir wirklich darauf angewiesen sind. Die Konsequenzen, die ich einfach sehe, ist, dass das historische Substanz kaputt gehen wird. Also wenn wir einfach nicht die geeigneten Leute haben, die sie weiter sichern und erhalten können. Wir verlieren Kulturdenkmäler einfach dann, weil Wissen verloren geht. Und das ist doch dramatisch. Das darf doch eigentlich gar nicht sein.
Um das zu verhindern, sagt Jennifer Schraut, müsste sich vor allem die öffentliche Wahrnehmung des Handwerks ändern.
Einfach dieses, man studiert, damit man viel Geld verdient und es einem gut geht, ist auf der einen Seite ja ganz schön und gut. Aber wie gesagt, man braucht halt auch die Leute, die einem das Häuschen bauen, die einem tapezieren, die einem verputzen, die einem, weiß ich nicht, und wenn es dann irgendwann mal der Grabstein für die Oma ist, die einem den machen als Steinmetz. Und da fehlt so ein bisschen, dass das wieder ein bisschen mehr gewertschätzt wird.
Ohne ihr Handwerk jedenfalls würden Baudenkmäler wie der Mainzer Dom nach und nach ihr Gesicht verlieren.
Beamen wir uns jetzt zurück in die Zukunft und erinnern uns, wie sich vor fast 25 Jahren Hollywood das Szenario vorstellte, wie ein gewaltiger Asteroid auf die Erde zurast, der das Potenzial hätte, alles Leben auszulöschen. Armageddon lautete der Titel des entsprechenden Streifens, in dem damals Bruce Willis in den Raumanzug stieg mit der Mission Loch reinbohren, aus der Bahn sprengen, alles Paletti.
Auch wenn der Held dann damals draufging. Egal. Nun kommt es ja durchaus vor, dass aus Kinofiktion Wirklichkeit wird. Und tatsächlich hat die US-Raumfahrtbehörde NASA das vergangene Nacht mal probiert, einen Asteroiden zwar nicht zu sprengen, aber doch vom Kurs abzubringen. Mit einem kolossalen Crash. ob das potenziell auch was für die Rettung der Welt wäre, Torben Börgers.
3, 2, 1.
Es ist das spektakuläre Ende einer 10-monatigen Reise.
Oh, wow.
Zum ersten Mal kollidiert eine Raumsonde absichtlich mit einem Asteroiden.
All right.
Für die NASA der Beginn einer neuen Ära. Wir wussten nicht einmal, wie der Asteroid aussieht. Alle haben den Atem angehalten. Ich bin überrascht, dass keiner in Ohnmacht gefallen ist. Im November war eine Rakete mit der Sonde an Bord in Kalifornien gestartet. Ihr Ziel 11 Millionen Kilometer entfernt. Hier in den Tiefen des Weltalls umkreist der Asteroidenmond Dimorphos seinen größeren Zwilling Didymos. Mit 23.000 Kilometern pro Stunde schlug die Sonde in den Asteroidenmond ein. Bis kurz vor dem Aufprall war nicht sicher, ob die Sonde von der Größe eines Kleinwagens den Asteroiden von der Höhe des Kölner Doms auch wirklich treffen würde. Für Experten ist das Manöver eine echte Meisterleistung. Man will einen Asteroiden nicht sprengen, das würde nur viele kleine Baby-Asteroiden produzieren. Man muss ihn aus seiner Umlaufbahn schubsen, bevor er einem zu nahe kommt. Die NASA hofft, dass die Kollision die Umlaufzeit des Asteroidenmondes von knapp 12 Stunden verkürzt hat, um bis zu 10 Minuten. Das könnte im Ernstfall reichen, um gefährliche Himmelskörper an der Erde vorbeizulenken. Hätten die Dinosaurier eine solche Technologie gehabt, wären sie heute noch hier und wir nicht. Von den Millionen Asteroiden und Kometen in unserem Sonnensystem werden nur sehr wenige als potenziell gefährlich eingestuft. Für die kommenden 100 Jahre wird nicht mit einem Einschlag gerechnet. Trotzdem soll die Mission erstmals den Ernstfall testen. Wir zeigen, dass die Verteidigung von Planeten eine Herausforderung für die ganze Welt ist und wir in der Lage sind, unseren Planeten zu schützen. Ob die 330 Millionen Dollar teure Mission tatsächlich gelungen ist, soll mit Hilfe von Teleskopen in den kommenden Wochen beobachtet werden.
Und wir bleiben quasi in himmlischen Sphären mit der Mission Wetteraussichten. Claudia, wie wird's denn?
Bei uns, Ingo, geht es eigentlich so weiter, wie es im Moment ist. Das heißt, es regnet immer mal wieder, aber alles überschaubare Mengen. Deswegen gucken wir jetzt noch mal auf Ian, diesen Hurrikan, der jetzt auf Florida zuzieht. Die Bilder, was er für Schäden bereits auf Kuba angerichtet hat, haben wir ja eben in den Tagesthemen auch gesehen. Hier sehen Sie das Auge dieses Hurrikans. Und hier liegt er jetzt im Moment vor dem Golf von Mexiko. Hier ist Kuba. Da ist Florida, Miami, hier sind die Keys. Und in den nächsten Stunden zieht er also weiter in Richtung Küste. Das bedeutet, morgen früh um 8 Ortszeit, das heißt bei uns um 14 Uhr, wird er dann auf Land treffen, sich abschwächen, aber dann ziemlich langsam. Sie sehen, Donnerstag 20 Uhr liegt er immer noch über Florida, hat gerade mal dieses Stück geschafft, wird er weiterziehen und für erheblichen Regen, also Summen, die wir uns nicht vorstellen können, auch die zweifache Monatsmenge dessen, was dort normalerweise fällt in Tampa oder Fort Myers, bringen und dazu eben auch sehr heftigen Wind. Böen von 180 bis 220 Kilometern pro Stunde, 300 bis 600 Liter pro Quadratmeter, weil er eben auch so langsam zieht. Das Wasser ist sehr warm, der konnte sehr viel Feuchtigkeit aufsaugen. 2,50 Meter bis 3,50 Meter Sturmflut an der Küste und er wird eine Weile an der Küste entlangziehen. Also der ist wirklich verheerend, auch wenn er sich, was die Kategorie angeht, abschwächt. Bei uns dagegen immer mal wieder nass von oben, das heißt in den nächsten Stunden regnet es, der Regen zieht nach Südosten, dann gibt es mal eine kurze Pause in der Nacht, wo es auch auflockert, dann neue Schauer, morgen im Laufe des Tages vor allem nach Süden hin häufiger nass, sonst gibt es von Nordwesten her einzelne Schauer und auch mal ein Gewitter kann dabei sein. Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden bei 5 bis 11 Grad, am Nachmittag haben wir es dann mit Höchsttemperaturen von maximal 10 bis 15 Grad am Oberrhein zu tun. Der Donnerstag bringt dann noch so ein paar Schauer, vor allen Dingen nach Nordwesten und im Süden regnet es auch erstmal weiter. Freitag Wetterberuhigung, nach Nebelauflösung scheint häufiger die Sonne und dann wird es etwas wärmer bei uns.
Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen, die Mission Nachrichten, die führt dann Konstantin Schreiber im Nachtmagazin weiter gegen 0.05 Uhr.
Davor aber geht's hier im Ersten jetzt weiter mit Sandra Maischberger und ihren Talkgästen.
Wir sagen tschüss, bis morgen.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.